Kamenzer Straße, eine Straße im Osten der Stadt Leipzig, im Stadtteil Schönefeld-Ost, inmitten eines Industriegebiets. An der Kreuzung Kamenzer Straße, Ecke Braunstraße, eine Tankstelle, ein Supermarkt. Im ersten Moment etwas ungewöhnlich, auf der Straßenecke steht eine Pagode einer vietnamesisch-buddhistischen Gemeinde. Ansonsten aber viel Logistik, Werkstätten, daneben auch Industriebrachen. Ein alter Industriekran und einige Schornsteine ragen in die Höhe. Das Industriegebiet hatte sich während des Ersten und Zweiten Weltkrieges dort entwickelt. Der Ort ist einsam, kaum Menschen in Sicht. Einige LKWs und Transporter fahren vorbei. Läuft man die Kamenzer Straße hinein, streift man auf der rechten Seite ein Parkverdeck. Das Aludach bemoost, vereinzelt parken dort Autos. Auch an einem sonnigen Tag erscheint dieser Ort trist und einsam. Nach einigen Metern erreicht man die Kamenzer Straße 10, ein Plattenbau, der wohl Ende der 50er hier erbaut wurde. In der DDR wurde das Gebäude als Umweltzentrum genutzt. Ohne Vorwissen würde niemand diesem Ort Aufmerksamkeit schenken. Und nur wer aufmerksam schaut, erkennt eine kleine Gedenktafel links neben der Kamenzer Straße 10. Sie weist darauf hin, was heute kaum jemand weiß. Hier befand sich das größte Frauenlager des Konzentrationslagers Buchenwald. Unweit von hier befindet sich die Gedenkstätte für NS-Zwangsarbeit in Leipzig. Stefanie, aktiv in der Gedenkstätte, kann mehr zur Geschichte der Kamenzer Straße berichten.
Die Kamenzer Straße hieß damals noch Bautzener Straße und befand sich nördlich vom Stammwerk der Hugo Schneider Aktiengesellschaft. Und ab 1944 im Sommer hat der Betrieb dort ein KZ-Außenlager eingerichtet. Das heißt, die HASAG hat von der SS KZ-Häftlinge gemietet und hat dafür zur Unterbringung nach Vorgabe der SS ein Lager mit Stacheldraht, Wachposten geschaffen auf diesem Areal, wo sich, also was heute Bestandteil der Kamenzer Straße ist. Dieses Lager war ein fast ausschließliches Frauenlager. Es wird heute als das größte Frauenaußenlager Buchenwalds bezeichnet, mit über 5000 Häftlingen, die dort von Juni 1944 bis April bis zur Auflösung des Lagers interniert waren und jeden Tag in Tag- und Nachtschichten auf diesem Firmengelände, südlich gelegen von dem KZ-Außenlager, für die HASAG Schwerstarbeit in der Munitions- und vor allen Dingen Panzerfaustproduktion leisten mussten.
Direkt neben dem erwähnten Plattenbau die Kamenzer Straße 12. Das Gebäude wirkt schon von außen etwas älter. Ein Backsteingebäude, an den Außenseiten verputzt, ein großer Komplex, der sich noch weit nach hinten zu erstrecken scheint. Stefanie von der Gedenkstätte für NS-Zwangsarbeit erzählt zu den Gebäuden, die sich heute auf dem Gelände der Kamenzer Straße 10 und 12 befinden.
Also wir wissen von Gebäuden auf diesem Gelände, die noch dort stehen. Das ist neben ein bis zwei alter Baracken, ist es vor allen Dingen die Kamenzer 12, ein zweistöckiges ehemaliges Fabrikgebäude, was auch schon vor der KZ-Nutzung des Ortes existent war. Also das hatte die HASAG damals umfunktioniert und in so Blöcke unterteilt mit halbhohen Trennwänden zur Unterbringung der Häftlinge. Und da gibt es etliche Dokumente, die sowohl auf den Umbau dieses Gebäudes durch die HASAG hinweisen, als auch viele Zeuginnenberichte. Der Großteil der Häftlinge war in diesem Gebäude, was heute noch in der Kamenzer Straße 12 steht, untergebracht. Der Großteil der anderen Gebäude, wenn man sich Luftbilder anguckt, ist entweder zerstört worden oder also nach Kriegsende abgetragen worden. Es gab da jetzt keine großen Bombenangriffe, aber das, die 10 zum Beispiel ist später dazugekommen. Das sieht man auch ein bisschen an dieser Plattenbaustruktur.
Für Stefanie von der Gedenkstätte ist die Kamenzer Straße genauso wie viele andere Orte von NS-Verbrechen ein Beispiel für den Leipziger Raum, wie nach 1945 Beispiele eben dieser Verbrechensorte in Vergessenheit geraten sind und der Verbrechenskomplex vollkommen aus dem kollektiven Bewusstsein verdrängt wurde. Dies hat zur Folge, dass noch immer viele Forschungslücken bestehen. Die Gedenkstätte besteht seit 2001. Die Kamenzer Straße spielte seit Anfang an eine wesentliche Rolle in der Arbeit der Gedenkstätte. Und doch ist sie einer der wenigen Akteure, der sich mit der Geschichte dieses Ortes beschäftigt.
Was zum einen damit zu tun hat, dass eben die Gedenkstätte auf dem ehemaligen Firmenhauptsitz der Hasag angesiedelt ist und gerade in den ersten Jahren enorm viele Kontakte noch zu Überlebenden, gerade aus diesem KZ-Außenlager, bestanden. Also es waren vor allen Dingen polnische, also Frauen aus der Gruppe der polnischen Häftlinge, die als politische Häftlinge oder als Jüdinnen verfolgt worden waren. Da gibt es relativ viele Erinnerungsberichte hier oder auch Zeugnisse, dass die hier vor Ort die Gedenkstätte aufgesucht haben und in enger Verbindung zu dem Triggerverein standen. Von diesen Frauen lebt mittlerweile keine mehr. Es gibt seit einigen Jahren, ich habe jetzt die Zahl leider gerade nicht im Kopf, eine Gedenktafel in der Kamenzer Straße, die ist auch auf Initiative zivilgesellschaftlicher Akteure dahin gekommen. Also da haben Akteurinnen aus dem Umfeld des VVN-BDA, also Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, Bund der Antifaschistinnen, haben diese Tafel dort aufgestellt. Und diese Tafel wurde die letzten Jahre, ich glaube, die wurde seit ihres Bestehens dort 6-mal zerstört. Und immer wieder in Eigenregie, auf eigene Kosten dort aufgestellt. Also es gibt Leute, die haben diesen Ort seit vielen Jahren im Kopf oder im Bewusstsein. Von städtischer Seite, lokale Erinnerungskultur und Politik, würde ich sagen, ist dieser Ort kein Thema. Wenn man jetzt mal so die offizielle städtische Erinnerungskultur mit dem jährlich stattfindenden Gedenken wahrnimmt, hat dieser Ort keine Relevanz in diesem Kontext und ist sehr stark auf Einzelpersonen, deren Engagement angewiesen, dass dieser Ort irgendwie thematisiert wird.
Aufgrund der aktuellen Besitzverhältnisse und seiner Nutzung ist seit einem guten Jahr das sogenannte Ladenschluss-Aktionsbündnis gegen Nazis aus Leipzig an der Aufarbeitung der Historie des Ortes der Kamenzer Straße beteiligt. Das Bündnis gründete sich 2007 anlässlich der Eröffnung einer Thorsteiner-Filiale in der Innenstadt. Das Bündnis macht sich zur Aufgabe, über die städtischen neonazistischen Strukturen und Vertriebswege aufzuklären, sowie antifaschistische Proteste gegen Treffpunkte, Aufmärsche, Konzerte und sonstige rechte Aktivitäten zu organisieren. Die Immobilie in der Kamenzer Straße gehört seit 2007 einer Privatperson. Diese erwarb den Komplex, der neben den Häusern an der Straße noch Nebengebäude und Freiflächen umfasst. Emma vom Ladenschlussbündnis weiß mehr über diese Person zu berichten.
Ja, der Eigentümer der Kamenzer Straße ist seit 2007 ein gewisser Ludwig Kiefer. Der ist auch kein unbeschriebenes Blatt, der war selber in Neonazi-Strukturen aktiv, ist auch ein vorbestrafter Neonazi. Er war mutmaßlich auch beteiligt auf Übergriffe auf Antifa-Demos, ist Finanzier von den Red Devils, so eine Vorfeldorganisation der Hells Angels. Also da, das kann man exemplarisch dann auch nehmen für weitere Akteure, die in der Kamenzer Straße 10 und 12 ein- und ausgehen, da die ähnliche Verstrickungen in Fußball, Rocker, organisierte Kriminalitätsmilieu ziehen. Und er war auch schon mal inhaftiert, 2005, 2006 war das. Und nachdem er sozusagen wieder raus ist, hat er dieses Gelände gekauft.
Es ist bekannt, dass in der Kamenzer Straße bereits seit 10 Jahren neonazistische Veranstaltungen und Konzerte stattfinden.
Es haben regionale Neonazi-Bands wie Aryan Hope aus Wurzen, die White Resistance aus Schneeberg, Strongside oder Saxonia aus Dresden dort schon gespielt. Also es ist ein relevanter Ort für das Zusammenkommen von Neonazis, für Konzerte, um dort auch ihre Ideologie zusammen zu feiern und sich zu treffen.
Auch auf eine Anfrage der Linken im Sächsischen Landtag wurde bestätigt, dass der Gebäudekomplex als sogenannte rechtsextremistisch genutzte Immobilie geführt werde. Die Stadtverwaltung Leipzig antwortete auf eine Stadtratsanfrage vom Februar 2018, dass 2 von den besagten Konzerten untersagt wurden. Die Stadt verhinderte an dieser Stelle die Konzerte jedoch nicht aus politisch-inhaltlichen, sondern aus ordnungsrechtlichen Gründen. Seit 2017 ist die Kamenzer Straße 10 ebenfalls der Trainingsort des Imperium Fight Teams.
Das Imperium Fight Team ist ein Zusammenschluss von aus verschiedenen Strukturen kommenden Neonazis, die zusammen sich im MMA-Kämpfen trainieren und auch versuchen, eigentlich in die offiziellen Ligen reinzukommen, beziehungsweise selber all Events durchführen, die dann Imperium Fight Championship genannt werden. Davon gibt es auch Vorgängerveranstaltungen. 2012 und 2013 hieß das noch Sachsen kämpft und wurde in Schildau umgesetzt mit mehreren hundert Besuchern und Teilnehmern. Das Imperium Fight Team gibt sich gerade viel Mühe, offiziell einfach als engagierte Leute im MMA-Fight rüberzukommen. Also die versuchen sich selbst das Image zu geben, dass sie dem Sport hier in der Region, in Deutschland, mehr aufbauen wollen, dass sie den populär machen wollen. Das ist natürlich Quark. Also wenn man sich die Personen anguckt, die da kämpfen, prominent ist das Beispiel gerade mit Benjamin Prinzer, der für das neue Forum Wurzen von Listenplatz 5 direkt gewählt in den Wurzener Stadtrat jetzt eingezogen ist. Der ist Teil von dem Imperium Fight Team, ebenso wie Christopher Henze, der allgemein als Joker genannt wird bei seinen Kämpfen, Timo Feucht, Teddy genannt, Markus Kottke. Und weitere von den genannten ist nachweisbar, dass die alle beteiligt waren auf den Überfall in Connewitz am Januar 2016, beziehungsweise auch anwesend waren oder aufgerufen, mobilisiert haben nach Chemnitz im August 2018. Oder aber auch Prinzer ist am meisten, glaube ich, jetzt gerade in aller Munde durch seine Bedrohung, die er ausgeübt hat auf Journalisten am Rande einer antifaschistischen Demonstration in Wurzen, wo er mit Machete und Drohgebären genau auf Journalisten losgegangen ist. Diese Leute stellen das Imperium Fight Team und versuchen sich nach außen hin eben dieses Image zu geben, dass sie den Sport stark machen wollen etc. etc. Führen aber Kampfveranstaltungen durch, die auch mehr transportieren als nur einen freundschaftlichen Wettbewerb, sondern da werden Ideologien von Herrentum und von männlicher Dominanz und von Widerständigkeit gegen zersetzende Multikulti-Agenda sozusagen transportiert. Da haben wir jetzt über die Kamenzer Straße 10 gesprochen und auch in der Kamenzer Straße 12, die eben auch in dem Besitz von dem Herrn Kiefer sind, haben sich Neonazi-Strukturen eingemietet, unter anderem die Eastside Rowdies seit 2 Jahren ungefähr. Die Eastside Rowdies, das ist ein Motorradclub, der firmierte auch unter dem Namen Bruderschaft 18. Und zahlreiche bekannte Neonazis und Lokanhänger sind dort Mitglied.
Trotz aller vorliegenden Informationen hat der Verfassungsschutz die Kamenzer Straße und ihre neonazistischen Akteurinnen und Akteure bislang nicht als sogenannte rechtsextreme Strukturen aufgeführt. Stattdessen erwähnte der Verfassungsschutz aber die Aktivität des Ladenschlussbündnisses in seinem Bericht von 2018 als linksextremistisch. Damit stellt er sich Akteurinnen, die sich erinnerungspolitisch engagieren, aktiv in den Weg. Er erschwert ihnen ihre politische Arbeit und schürt Ängste Interessierten. So geschehen zum Beispiel bei einem örtlichen Bürgerverein, der dem Bündnis eigentlich seine Räume für eine Informationsveranstaltung über die Geschichte der Kamenzer Straße zur Verfügung stellen wollte. Die Erwähnung des Bündnisses im Verfassungsschutzbericht und auch ein gewisses Maß an Respekt vor den aktuellen Nutzerinnen und Nutzern der Kamenzer Straße ließ den Verein jedoch erst einmal ihr Angebot zurücknehmen. Dabei brauche es gerade auch solche Orte für eine lokale Erinnerungspolitik. Daneben stellt die derzeitige Nutzung der Kamenzer Straße 10 und 12 auch aus Sicht der Gedenkstätte für NS-Zwangsarbeit in Leipzig ein riesiges Problem in Bezug auf ein würdiges Erinnern am ehemaligen KZ-Außenlager dar.
Ein wichtiges Feld, was wir halt abdecken, ist eben eine Anlaufstelle für Überlebende und deren Angehörigen zu sein. Und da haben wir in den letzten Jahren mit diesem Ort gemerkt, es kommen hier Überlebende, teilweise auch Direktüberlebende, aber manchmal auch deren Familienangehörige, mit denen wir diesen Ort aufsuchen und feststellen, der Ort ist weder zugänglich in irgendeiner Weise. Das ist so das eine, das Problem hat man mit vielen Orten, aber das andere ist wirklich diese aktuelle Nutzung aus unserer Sicht und die da von ausgehende Bedrohungssituation, ich nenne das jetzt einfach mal so, also dass ich da mit einem Überlebenden vor der Tür stehe und dem sagen muss, ja, passen Sie mal ein bisschen auf, das ist kameraüberwacht, die Nutzerinnen hier sind nicht sehr wohlgesonnen, um das mal harmlos auszudrücken, der Geschichte gegenüber und das ist aus meiner Sicht ein Zustand, der kann nicht sein. Wie man so einen Ort gestaltet, ist noch eine andere Frage. Also ich würde als Mindestforderung erstmal sagen, so ein Ort muss irgendwie erreichbar sein. Das darf keine No-Go-Area für Überlebende und Interessierte darstellen. Es müsste aus meiner Sicht eine klare Kennzeichnung des Ortes und Informationen vorhanden sein. Viele Orte sind nicht zugänglich aufgrund Privatbesitzes. Das ist nochmal ein anderes Thema, aber zumindest irgendwie, genau, keine, dass man das Gefühl hat, man steht in der Seitenstraße und würde am liebsten gleich wieder weg, weil Leute da ein- und ausgehen, von denen eine bestimmte Bedrohung ausgeht.
Auch das Ladenschlussbündnis setzt sich für ein aktives, kämpferisches Gedenken an das ehemalige Frauenkonzentrationslager in der Kamenzer Straße ein. In ihren Augen soll es neonazistischen Strukturen unmöglich gemacht werden, Immobilien im Stadtgebiet Leipzigs als Trainings-, Geschäfts- und Veranstaltungsorte zu nutzen. Emma vom Ladenschluss-Aktionsbündnis auf die Frage nach realistischen Forderungen in diesem Kontext.
Ich würde sagen, dass es bei so politischem Aktivismus ja auch immer nicht automatisch um den Realismus oder um die pragmatische Politik dahinter gehen muss. Es muss auch darum gehen, zu kritisieren, wie Gesellschaft mit Gedenken umgegangen ist oder eben überhaupt gar nicht. Also schon grundsätzlich diesen Ort zum Thema zu machen, zeigt einfach exemplarisch immer wieder auf, wie auch viel, viel, viel immer wieder versäumt wurde. Also warum wurde dieses Areal überhaupt veräußert? Also jetzt ist sozusagen, ne, die Milch ist verkippt. Das Ding ist im Privatbesitz und da fängt jetzt sozusagen die Schwierigkeit an. Es gibt von Seiten mehr so realpolitischeren Akteuren gibt es natürlich dann so werden so Ideen hin und her geschossen von man kann Gelände auch wieder enteignen mit vorliegenden Konzepten, was man dann mit diesen Geländen machen wollte, also so kultur- und bildungspolitisch, also das würde ja auch voll reingefallen. Das ist natürlich einerseits fragwürdig, wollen wir jetzt diesen Neonazi da wieder auskaufen? Ich finde es persönlich relevanter, erstmal aufzuzeigen, einerseits, es gab ein System von Zwangsarbeit. Es ist ja nicht, dass hier in Leipzig es diese Zwangsarbeitsstätte gibt. Das ist ja kein Einzelfall in dem Sinne, sondern ja auch sozusagen gliedert sich ein in eine Geschichte, die durch die verpatzte Nachkriegsgeschichte wiederum bis zur heutigen Zeit auch überhaupt nicht gut greifbar ist. Also man hat einmal sozusagen die Verbrechen, die begangen wurden und die neue Faktenlage, die geschaffen wurde. Und durch das verfehlte Erinnern, durch das verfehlte oder durch das aktive Unsichtbarmachen gleichzeitig normalisiert man diesen Zustand auch noch. Und schon alleine sowas erstmal aufzuzeigen und daran eine Kritik zu formulieren und Leute in die Verantwortung zu nehmen, zu sagen, einen generellen politischen Kurs zu ändern, zu sagen, es kann nicht sein, dass Gelder gestrichen werden, die wichtige zivilgesellschaftliche Arbeit eigentlich erstmal möglich machen.
Die Stadt hat mittlerweile anscheinend Bauanträge des derzeitigen Eigentümers bewilligt. Das erhöht auch die Chancen, den Komplex gewinnbringender zu verkaufen. Gerade solche städtischen Akteure, aber auch viele weitere, sieht Stefanie von der Gedenkstätte für NS-Zwangsarbeit in der Verantwortung, sich zu den aktuellen und zu den vergangenen Geschehnissen an der Kamenzer Straße zu verhalten.
Ich glaube, dass der Anspruch erstmal wäre, möglichst breit die Leute in Verantwortung zu ziehen. Also ich finde schon, dass sich die Stadt Leipzig in Verantwortung sehen müsste, weil das eines von vielen NS-Verbrechen vor der eigenen Haustür war. Also dass dieses Narrativ der Stadt Leipzig auch als Heldenstadt und Völkerschlacht und dann friedliche Revolution, dass ich finde, da ist noch sehr viel Luft nach oben und ich sehe die Stadt Leipzig in der Verantwortung, sich dieser Thematik zu stellen und dort auch Aufarbeitungsunterstützung oder sich selber auch mehr zu positionieren. Ich sehe, glaube ich, aber auch auf Landesebene Akteure in der Verantwortung, sich mehr mit NS-Verbrechen auseinanderzusetzen. Und ich glaube auch, das ist natürlich immer so ein schöner Anspruch, aber auch viele Bürgerinnen und Bürger der Stadt Leipzig mehr in der Verantwortung, sich mit diesem Thema zu beschäftigen, sich ja 70 Jahre nach Kriegsende auch mal mit den lokalen Strukturen und geschichtlichen Ereignissen mehr auseinanderzusetzen. Das ist natürlich dann auch ein bisschen vielleicht unsere Aufgabe, die damit abzuholen. Und das, was wir merken, es gibt Interesse dafür. Also es gibt Multiplikatorinnen, es gibt Lehrerinnen, Bürgerinnen, die, wenn die erstmal auf das Thema stoßen und tatsächlich teilweise auch entsetzt sind und sagen, krass, ich bin hier geboren, ich bin hier zur Schule gegangen, warum wusste ich davon nichts? Das ist nicht irgendwo im Osten in den besetzten Gebieten passiert oder vielleicht noch in Buchenwald. Und eben den Finger vor die eigene Haustür zu legen und sagen, ja, das war ein Bestandteil von der Leipziger Bevölkerung und mit dem haben wir uns zu stellen. Was hat denn dazu geführt, dass es so ein Bestandteil davon sein konnte, zum Alltag der Leipzigerinnen und Leipziger gehörte? Und was könnte ich vielleicht auch daraus ableiten auf aktuelle Zustände und was hat das mit mir und der Gegenwart zu tun?